Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir haben bisher immer mit der Landkarte gearbeitet. Heute machen wir das mal anders. Unser heutiges Ordnungssystem ist die Zeitachse. Um mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Konzepte zeitgleich entstanden sind. Den Blick, worauf wir uns jetzt hinwenden, ist eigentlich die Richtung Buddha. Buddha hat so im 5. bis 4. Jahrhundert vor Christus gelebt. Und wir schauen uns jetzt die Vorgeschichte zum Buddha an. Das heißt, die Konzepte, die er in sein System mit hineingebaut hat, die er als vollkommen normal erachtet hat. Und dazu müssen wir einen großen Bogen machen, fast 2000 Jahre zurückgehen, um zu verstehen, was da passiert ist. Wir beginnen bei dem Jahre 3000 vor unserer Zeitrechnung. Was wir schon hatten, ist die ägyptische Zivilisation. Die beginnt so Pi mal Daumen 3000 vor Christus. Die Pyramiden 2500, also so zur Groborientierung. Was wir auch kennen, ist die Entstehung der ägyptischen Schrift, also der Hieroglyphen. Auch so in der Größenordnung 3200. Ich nehme an, die ältesten zusammenhängenden Texte finden wir in den Pyramiden und in den Bauten drumherum. Was wir uns das letzte Mal angeschaut haben, ist die Idee von einem Totengericht. Eines der ältesten wahrscheinlich finden wir in der ägyptischen Kultur. Die ersten Totengerichte sind in den sogenannten Pyramidentexten überliefert worden und die sind 2500 Jahre vor Christus alt. Dann hatten wir Babylon, also das ganze Zweistromland. Die Kulturen, die dort entstanden sind, also in Uruk. Von Uruk hatten wir den Gilgamesch-Epos. Dann Ur, Mesopotamien, Babylon und wie die Städte alle dort heißen, sind auch so in dieser Größenordnung 3000, 2500 vor Christus. Dann hatten wir die Keilschrift. Die Keilschrift ist die Schrift, in der der Gilgamesch-Epos überliefert wurde, auf Tontafeln, 2700 vor Christus. Also alles noch hier in dieser Größenordnung. Dann haben wir hier, das Bild habe ich leider das letzte Mal vergessen gehabt, unsere Geschichte der Sintflut, Gilgamesch-Epos, 2500 Jahre, so in der Größenordnung. Dann hatten wir noch die Indus-Tal-Kultur. Die wird so datiert auf 2500 bis 1800. Das waren also auch Stadtstaaten und die waren oberen Ende vom Indus. Bevor er also ins Meer reingeflossen ist, geht sozusagen hoch und da verzweigt sich der Indus in 5 klassische Flüsse. In dieser Region gab es diese Induskultur. Diese Induskultur hatte schon Handelsbeziehungen mit dem Zweistromland und über das Zweistromland mit Ägypten. Das heißt, wir haben da schon ein Handelsnetzwerk gehabt, wo also nicht nur Waren gehandelt wurden, sondern auch Ideen. Die Religionskonzepte, die in diesen Kulturen gehandelt wurden, war der Polytheismus. Jetzt kommt eine neue Komponente dazu, also die Proto-Indo-Europäer. Und das ist ein absolutes Fantasiegebilde, weil von denen hat noch nichts Wirkliches gefunden. Es ist eine reine Konstruktion von Sprachwissenschaftlern. Die gehen davon aus, dass es irgendwann mal ein Volk oder eine Sprachgruppe gegeben haben muss, die verortet wird im 3. Jahrtausend vor Christus. Das waren Nomaden. Die haben von Viehzucht gelebt. Indo-Europäer, weil es sich auf die gesamte europäische Kultur bezieht, aber nicht nur auf die europäische, sondern auch auf die indische Kultur. Die werden verortet über dem Kaspischen Meer. Man geht davon aus, dass diese Volksgruppe, dass die sich im 4. Jahrtausend vor Christus gespalten haben, dass eine Gruppe von denen nach Europa gekommen ist, einmal nach Griechenland und haben ihre polytheistischen Götter mitgebracht. Sie sind auch in den Norden nach Nordeuropa gekommen, wo dann später die Germanen und noch nördlicher, also die Wikinger waren. Man geht davon aus, dass die ursprünglich alle aus diesem nördlich des Kaspischen Meeres herkommen. Ein anderer Zweig dieser Proto-Indo-Europäer, der ist in den Osten gegangen und zwar nach Afghanistan, ist da eine Zeit lang geblieben und dort nannte man sie dann Indo-Iraner. 1800 haben die sich nochmal geteilt und ein Teil ist in den Iran, also runter in den Süden. Und der andere Teil ist weiter nach Indien und zwar genau dort, wo also die Indus-Tal-Kulturen ihre großen Städte hatten. Man geht davon aus, dass es da wenig Kontakt gab, weil diese Stadtkulturen vorher eingegangen sind und diese halbsesshaften Indo-Iraner eher auf die Ruinen oder Überbleibsel von diesen Kulturen gestoßen sind. Was wir ja schon hatten, war anknüpfend an Harari, dass also die Überlebensquote in Stammesgesellschaften für Männer relativ gering ist. Das heißt, 30% der Männer starben durch Gewalt. Der Hauptgrund dieser hohen Todesrate von Männern ist, dass sie sich alle gegenseitig überfallen und gegenseitig ausrauben. Wenn wir uns die Geschichte aus diesem Bereich anschauen, aber auch in der Bibel, dann sehen wir, dass diese Stammeskulturen sich permanent gegenseitig überfallen haben. Und diese Indo-Europäer, es gibt relativ viel Fantasien darüber, aber relativ wenig Fakten, sage ich jetzt mal. Das heißt, das sind alles Konstruktionen. Die Hauptkonstruktionen finden nur auf Basis der Sprache statt. Dass die sich geteilt haben und dass die mal gemeinsam ein Volk sein mussten, leitet man daher ab, dass bestimmte Begriffe in diesen unterschiedlichen Kulturen gleich vorkommen. Deswegen geht man davon aus, dass die irgendwann mal zusammen gewesen sein müssen. Ein anderer Aspekt der Konstruktion ist der, dass man anhand der Sprachen und der Begriffe dieser Sprachen auf die Kultur geschlossen hat. Man hat viele Begriffe für Rindviecher drin gefunden, also ist man davon ausgegangen, die müssen wir Rinder besessen haben. Man hat viele Begriffe für Schafe gefunden, also ist man davon ausgegangen, die haben also auch Schafe gehabt oder Wolle und Wollverarbeitung. Man hat viele Begriffe für Waffen gefunden, also ist man davon ausgegangen, die hatten offensichtlich ein differenziertes Waffensystem. Die haben einen waffengattungsmäßigen Vorteil gehabt. Das waren wohl die ersten, oder in diesen ganzen Steppenvölkern waren die ersten, die Wildpferde gezähmt haben und das Wagenrad erfunden haben. Das Vollholzwagenrad, also noch kein Speichenwagenrad, aber damit hatten sie einerseits die Möglichkeit, auf normalen Wegen, also mit vier Rädern, Dinge zu transportieren. Und andererseits hatten sie die Möglichkeit, mit diesen Pferdewagen Krieg zu führen. Das war ihr waffentechnischer Vorteil, nimmt man an. Damit konnten sie sich immer weiter ausbreiten. Mein Bild ist so ein bisschen wie diese Wikinger-Sendungen oder Serien. Es gab immer so eine Gruppe von Leuten, die haben irgendwie das Nachbardorf überfallen und dann ein Teil ist dort geblieben, hat dort angefangen, sesshaft zu werden. Wenn die zu groß geworden sind, dann ist wieder ein Teil losmarschiert und hat das nächste Dorf überfallen. Also die Gesellschaftsstruktur war relativ variabel. Es gab nur drei Gesellschaftsgruppen. Es gab einmal die Krieger, es gab die Bauern und es gab die religiösen Fachleute. Und da gibt es eine Entwicklung, die, wenn man sich die Spiritualität von Indien anschaut, interessant ist. Es gibt mindestens zwei spirituelle Fachleute. Es gibt einmal den Schamanen und man geht davon aus, dass die Schamanen wahrscheinlich die ältesten Fachleute auf dem Gebiet sind. Und es gibt die Priester. Und beide Funktionen finden wir dann in der indischen Spiritualität wieder. Also soll ich mal vorlesen, wo diese Proto-Indo-Europäer sich überall ausgebreitet haben? Die sind in die baltischen Staaten weitergewandert, nach Preußen, nach Litauen. Dann sind sie nach Tschechien, also die ganzen slawischen Stämme kamen von denen. Russen, Ukrainer, Bulgaren, Mazedonier, Serben, Tschechen, Slowaken, Polen. Dann gab es diesen ganzen germanischen Zweig. Schweden, Dänen, bis nach England, Friesen, Holländer, Deutsche, Schotten, Iren. Dann gab es den ganzen keltischen Zweig, der von denen abstammt. Also das sind dann die Iren, die Schotten, die Bretonen. Dann gab es den ganzen Zweig, der nach Italien sich ausgebreitet hat. Latein und Italienisch, Französisch, Katalanisch, Spanisch, Portugiesisch. Dann ging es zu den Griechen, Armenien, Anatolien und dann die Indo-Iranier. In der Literatur wird das unterschiedlich gewichtet. Die einen sagen, diese Indo-Europäer waren sehr kriegerisch unterwegs und sind sozusagen in so Invasionswellen über die anderen Länder hergefallen. Und die anderen sagen eher, und ich glaube, das ist die aktuellere Meinung, dass das eher hineindiffundiert ist und in kleineren Kriegsschritten. Aber klar ist, dass die sich aufgrund von Kämpfen und ihrer überlegenen Waffentechnik ausgebreitet haben. Wenn wir uns Steppenvölker anschauen, das geht ja an sich von der Mongolei bis nach Russland, da sind ja immer wieder auch Steppenvölker, also die ganzen Mongolen, bis nach Europa gekommen. Der erste Punkt ist, sie haben keine Kirchen gebaut, keine Tempel. Das ist also eine Erfindung, die kam erst lange, lange später. Sondern die haben ihre Rituale unter freiem Himmel gemacht. Und der Fachmann für diese, oder ein Fachmann für diese Rituale, das war der Schamane. Und das ist jetzt so ein sibirischer Schamane, weil der Begriff Schamane eigentlich aus dem sibirischen Kulturkreis kommt. Aber es gab den Mircea Eliade, das war ein Religionswissenschaftler, so bis in die 60er, 70er Jahre hat er gelebt, also 1960, 70. Und der hat ein berühmtes Buch über die Ekstase-Techniken des Schamanismus geschrieben und leitet von diesem sibirischen Schamanismus eigentlich so eine weltweite religiöse Ansatz ab, den man in ganz verschiedenen Kulturen überall gleich findet. Und das nannte er Schamanismus. Das heißt, wir finden diese schamanistische Technik und Weltbild sowohl in Australien, in der Mongolei, in Amerika, Nordamerika, Südamerika. Also die haben alle ähnliche Vorstellungen. Und eine wesentliche Vorstellung in diesen ganzen, also in diesen schamanistischen Kulturen, müsste man sagen.
Ja. Wie heißt der Autor?
Mircea Eliade. Der hat also ganz viele Bücher geschrieben. Das war seinerzeit, also ist ein, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube ein Ungarstämmiger. Das Interessante ist, die Leute, die sich viel mit Mythen beschäftigt haben, manche Leute, die sich da mit Mythen beschäftigt haben, die haben manchmal ein bisschen so einen braunen Hintergrund. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht so richtig herausgefunden, wie das zusammenhängt. Aber der hat in seiner Jugend, ich glaube, das war in Ungarn, also bei faschistischen Garden mitgemacht. In den 20er Jahren oder so, 30er Jahren, so der Größenordnung. Und war immer sehr konservativ. Hat aber eigentlich nur in Bibliotheken gelebt und hat alle möglichen Informationen der unterschiedlichen Völker zusammengesammelt. Also es ist unglaublich, was da an Informationen zusammengesammelt hat. Aber ja, er hat sich schwerpunktmäßig mit Ideen, religiöser Ideengeschichte beschäftigt. Und was mir beim Wiederlesen dieser Texte von ihm auffällt, ist, dass der gesellschaftliche Bezug bei ihm nicht so stark da ist. Also er sammelt eher so Geschichten, so Mythen und setzt sie dann alle zusammen. Also ja, sagt, also es gibt sozusagen in vielen Kulturen gibt es so den Mythos des Lebensbaumes. Ja, also das ist ja jetzt ja dieser, was heißt du, Yagstrala? Yagstrastral? Hast du nicht mal gesagt, wie der heißt?
Yggdrasil.
Genau. Yggdrasil. Also das ist so aus diesem germanisch-Wikinger-Kreis, ja, die Aufteilung der Welt. Aber diese Aufteilung der Welt finden wir also fast in allen Religionen. Und ich gehe mal davon aus, dass es ein uraltes Bild, was sich dann auch in die polytheistischen Religionen mit hinübergenommen wird, bis hin ins Christentum. Das heißt, die Welt wird getrittelt. Es gibt einmal den Bereich der Menschen, das ist da, wo wir leben. Und dann gibt es den Bereich des Himmels. Und dann gibt es den Bereich der Unterwelt. Im Christentum ist die Unterwelt die Hölle, das Mittelteil ist die Welt und der Himmel ist der Himmel, da, wo die Engel wohnen. Der Gott. So. Und das Interessante ist, dass in diesem Weltbaum oder Lebensbaum, Weltachse, dass die Schamanen jetzt die Fachleute sind, die mit Hilfe von Trancezuständen in diesen unterschiedlichen Bereichen hin und her wandern können. Das ist ihre Spezialität. Und zwar anwendungsbezogen auf Krankheit. Wenn jemand erkrankt ist, hat man die Fantasie gehabt, dass seine Seele verloren gegangen ist. Also zum Beispiel im Traum. Dass im Traum die Seele irgendwie abhanden gekommen ist und die Aufgabe des Schamanen war jetzt, diese Seele wieder einzufangen. Und das andere Anwendungsgebiet waren Nachtodzustände. Das heißt, auch hier hatte man eine Idee, dass es irgendwie nach dem Tod weitergeht und der Schamane eine Art Seelenbegleiter ist, der die verstorbene Seele durch die Gefahren der Unterwelt hindurch leitet. Und das ist ja eine ähnliche Idee, wie auch wir in der ägyptischen Religion haben, wobei dort es keinen Priester gibt, der die Seele begleitet, aber die sind genauso darauf ausgegangen, dass die Nachtodzustände potenziell gefährlich sind. Dass es da alle möglichen Monster gibt, die einen fressen können, Türen, die versiegelt sind, wo man nicht durchkommt und so. Also eine ähnliche Vorstellung von Jenseits oder von der anderen Welt. Und also das ist so ein bisschen dieser Fachmann für Trancezustände und Seelenreisen, würde man sagen. Und die Schamanen haben oft auch psychotrope Substanzen benutzt, um in Trancezustände zu kommen. Und niemand weiß, wie das entstanden ist. Ja? Also das ist ja jetzt alles, das geht sozusagen also ab 3000 bis ins 10.000 vor Christus oder keine Ahnung, ja, als die ersten Cro-Magnon-Menschen entstanden sind wahrscheinlich. Aber das Interessante ist, dass ein Bild, und das wäre der Schwerpunkt für den heutigen Vortrag, aber noch ein paar Minuten, ist die Faszination des Himmels. Also wenn wir uns vorstellen, wir sind so Nomaden. Ja? Wir haben eigentlich nur so ein Zelt, eine Viehherde und kein Fernseher, kein Handy, kein Internet. Also was machen wir abends? Wir liegen vielleicht draußen und schauen uns die Sterne an. Ist erstmal ziemlich spannend. Also riesengroß. Und am Tag sind wir eigentlich von der Wahrnehmung her vom Himmel eingeschlossen. Also soweit wir schauen können, ist Himmel. Soweit wir hochschauen können, ist Himmel. Und wenn wir zurückschauen und wir Pech haben, ist da auch irgendwo der Himmel. Und das lässt dieses Bild einer Kuppel entstehen. Das ist eigentlich total erfahrungsbezogen. Und das sind die ersten, also glaubt man, also jetzt auch wieder nur vom Sprachwissenschaftlichen her abgeleitet, das sind also das erste Phänomen, wo man sich eingebettet gefühlt hat in etwas Größeres, als Teil dieses großen Himmels. Und der Himmel war über einem. Und es gibt diese, ich sage jetzt mal, religiöse Ambivalenz. Das eine ist dieses Staunen, müsste man sagen, von dieser riesigen Größe, von diesen Abläufen, die man nicht wirklich erklären konnte. Ja, das heißt, es gibt Nacht und am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf. Und die Leute haben ja keine Ahnung gehabt, wie das wirklich funktioniert. Ich meine, ich habe heute noch keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert. Ja, so, wir haben so auch unseren eigenen Mythos mit, die Erde dreht sich und da gibt es die Sonne, die ist fest. Aber in Wirklichkeit, wenn ich mir das anschaue, geht die Sonne eigentlich auf. Ja, also von Erde drehen. Und dann sagen sie, wir drehen uns und dann irgendwann stehen wir auf dem Kopf. Aber es fühlt sich gar nicht so an, dass ich irgendwann auf dem Kopf stehe. Und ich frage mich, warum falle ich nicht runter? Also bei dieser Theorie. Dann sagen sie, weil es sich so schnell dreht oder irgendwie. Aber das sind viele Mythen in meinen Augen, ja, die erzählt werden und die bestimmte Funktionsweisen versuchen zu erklären. Und die sagen natürlich, sie haben recht. Aber es könnte doch genauso gut sein, dass es da irgendjemanden gibt, der diese Sonne nimmt oder auf seinen Wagen packt. Wo haben wir den Wagen? Habe ich den mit eingepackt? Da, genau. Der packt einfach diese Sonne auf den Wagen, weil den Wagen kenne ich. Ja, das ist meine Alltagsrealität. Also kann es ja sein, dass es da oben auch einen gibt, der packt den morgens auf den Wagen und kurft die Kurbel einmal am Tag durch die Gegend und am Abend verschwindet er wieder. Ja, macht so eine Kurve durch die Unterwelt und am nächsten Tag taucht er wieder auf. Und dieses Bild...
Da gibt es ja, wie heißt der Sturm, wo man das letzte Mal geredet, die was du mit die Götter mitreißen.
Genau, das ist der Reh.
Genau.
Also bei den Ägyptern war das der Reh. Ja, nur die haben, also denen ihr Haupttransportmittel war offensichtlich nicht der Wagen, sondern die waren irgendwie fasziniert vom Booten. Genau. Mit dem Nil, ja. Und da hat halt der Reh die Sonne auf das Boot gepackt und dann ist er da so die Kurve rübergefahren. Oder wie auch immer. Also das heißt, ich nehme so meine Bilder, die ich kenne, und projiziere die so in den Himmel hinein. Um es irgendwie zu erklären, wie das funktioniert. Weil es natürlich, ich finde faszinierend ist, dass es jeden Tag wieder hell wird. Also ich denke mir mal so vor 5000 Jahren. Ja, und heute eigentlich auch noch. Aber das Erste, also Faszinierende, was wir bei vielen Völkern finden, ist die Verehrung des Himmels. Und zwar, dass das auch der, so eine Art Schöpfer war, der die Welt entstehen ließ. Weil das Ding ist ja riesengroß. Und offensichtlich haben die Hirtenvölker mehr Bezug zum Himmel als zur Erde. Das ist das Interessante. Also, und deswegen sprechen die immer von dem Himmelsvater. Und wenn wir, ich weiß nicht, wer so fit ist mit den Gebeten im Christentum, das Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, vergib uns unsere Sünden, wie wir auch wir unsere Sünden unseren Sündigern vergeben oder so. Muss ich jetzt ein bisschen rübermogeln, ja? Aber wir haben in diesem Gebet, was hier noch, haben wir dieses Bild des Vaters Himmel, Vater im Himmel. Das ist faszinierend, finde ich. Und das haben die genau vor 4000 Jahren auch so gehabt. Und die Idee weiter transportiert bis nach Indien, was wir uns dann das nächste Mal anschauen werden. Ja, aber also dieser Himmelsgott, und am Anfang hatten die auch keine Bilder dafür. Also das ist alles erst viel später gekommen. Und ich merke, wenn ich lese, die hatten keine Bilder, dass es mir unheimlich schwer fällt, mir eine Gottesvorstellung ohne Bilder vorzustellen. Also, weil wir sind offensichtlich so geprägt von diesem alten Mann mit dem weißen Bart und der da auf dem Thron sitzt, dass es schwer ist, sich einfach nur so ein Prinzip offensichtlich vorzustellen. Und da haben wir etwas, was wir eigentlich aus dem Buddhismus auch schon kennen. Das heißt, dieser Himmelsgott hat sozusagen die Abläufe gestaltet, dass jeden Tag die Sonne wieder aufgeht. Das ist ja eine ziemliche Leistung. Ja? Also, und ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat, aber das ist Pi mal Daumen so 24 Stunden lang immer sich alles wiederholt. Und dieses Prinzip ist verknüpft mit dem Himmelsvater. Und dieses Prinzip heißt auf Sanskrit Dharma. Und das kennen wir. Das ist das Tragende. Das ist dieses tragende Grundelement. Das ist in dem Zusammenhang noch gar nicht moralisch unterlegt, sondern das heißt nur, dass es bestimmte Spielregeln gibt, nach denen das Gesamtsystem funktioniert. Und dass ich Teil dieses Gesamtsystems bin, weil ich ja so klein bin. ja, ich beherrsche das überhaupt nicht, sondern ich bin nur Teil. Und das ist die Ambivalenz. Auf der einen Seite bin ich froh, dass das ganze Ding existiert und dass ich vielleicht mit meinen Schafen und Rindern ein gutes Leben habe. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine irre Gefahr, auch das Wetter. Das heißt, wenn irgendwelche Unwetter auftreten, bin ich diesen Unwettern ziemlich ausgeliefert. Und das zeigt so ein bisschen diese Mächtigkeit auch dieser Gottesvorstellung. Und deswegen würde ich fast sagen, ist für mich der Begriff Gottesvorstellung eher fehlleitend. Und man müsste eher sagen von Mächten, also von einer riesigen Macht, in die ich eingebettet bin. Das ist eher so ein Begriff, der nicht gleich leicht zu personifizieren ist. Und das war, glaube ich, das Lebensgefühl dieser Nomaden, dass sie das Gefühl haben, sie sind in einem Netzwerk von unterschiedlichsten Mächten. Und die stärkste Macht sind natürlich Wettermächte. Das ist das, was für sie überlebensnotwendig war. Und wo sie dann natürlich versucht haben, auch Erklärungsmuster zu kreieren. Warum donnert es? Und das Erklärungsmuster, was wir also bei Zeus finden, bei Wotan finden, als auch dann im indischen Kulturraum, ist, dass das immer so eine Strafgeschichte ist. Dass dieser Vater Gott oder Himmelsgott, dass der die Blitze unter Kontrolle hat und wenn irgendwas schief läuft, schießt er seine Blitze ab. Und das ist interessant, das haben die alle, die Chefs. Und wenn es donnert, manche sagen, es ist die Stimme von ihm, manche sagen, da ärgert er sich gerade oder wie auch immer. Aber das wird alles diesem mächtigen Prinzip zugeordnet. Und eine Möglichkeit, sich mit diesem mächtigen Prinzip gut zu stellen, weil es ja immerhin mein Leben sichern könnte oder gefährden, sind Opferungen. Und deswegen haben wir offensichtlich also in diesen frühesten Religionen haben wir immer irgendeine Art von Opferung. Und wenn ihr in der Bibel lest, findet ihr viele Beispiele für Opferungen. Ja, also dass irgendwelche Viecher getötet werden. Und bei den Nomaden, bei den Indoeuropäern genau dasselbe. Das heißt, es gab also Opfer von Rindern, Opfern von Pferden. Also es wurde etwas Wertvolles geopfert, um sich die Gunst dieser Macht zu sichern. So war die Vorstellung davon. Oder wenn etwas Positives passiert ist, um sich zu bedanken. Das heißt, das war so eine Idee von Tauschhandel. Und damit haben wir schon so ein paar Elemente, die wir dann immer wieder finden. Also in unterschiedlichen Religionssystemen, aber auch im indischen Bereich. Also einmal, dass es offensichtlich Spezialisten gab, die in Kontakt mit diesen Mächten gehen konnten. Wahrscheinlich die Ältesten, sage ich mal, die Schamanen. Und die nächsten Spezialisten waren dann die Priester, die über die Rituale also über die Opferrituale es Menschen konnten, dass diese Mächte der jeweiligen Gruppe positiv gesinnt waren und es waren patriarchale Kulturen, das heißt der Familienvater, der Chef der Familie oder der Chef des Familienverbandes, die waren ja alle miteinander verwandt, diese kleinen Stämme, der war zuständig für seine Stammesgruppe und der war auch zuständig für das Ritual an die Mächte. Und wenn sich mehrere Stämme zusammengeschlossen haben, dann haben sie einen Chef gewählt, König gewählt, Und meistens haben die sich dann zusammengeschlossen, wenn sie wieder irgendeinen Nachbarstamm überfallen wollten. Und da macht natürlich die Idee, dass man seinen Führer oder Anführer wählt, Sinn, weil man will ja überleben. Und deswegen wähle ich natürlich jemanden, der gut kämpfen kann, der sich in Strategie auskennt, in Kriegskunst. Und man geht davon aus, dass diese gewählten Personen dann irgendwann ihr Amt auch in Friedenszeiten behalten haben. Und das ist die Idee des Königtums. Und dieser König war aber gleichzeitig auch die Ansprechperson für die Mächte drumherum. Das heißt, das war derjenige, der das Opfer abgehalten hat. Und oft in einer Person mit dem Priester. Also der war sozusagen Kriegsherr als auch Priester. Und das hat sich dann erst in späterer Zeit, als es sich weiter differenziert hat, sind dann offensichtlich zwei Gruppen draus geworden. Aber ja. Und wenn man sich diese Götter anschaut, was wir das nächste Mal machen, also sozusagen einen Schritt konkreter, wird man feststellen, dass bestimmte Gottheiten natürlich abhängig waren von den äußeren gesellschaftlichen Umständen. Also wenn man in Friedenszeiten gelebt hat, waren die Götter offensichtlich eher friedlich unterwegs. Wenn man in Kriegszeiten gelebt hat, war auf einmal ein Gott im Vordergrund, der also super kämpfen konnte. Wo es also viele Geschichten und Mythen gab, die gezeigt haben, dass das ein super Kämpfer war. Und offensichtlich hat man sich mit dem identifiziert und es war also, also so gibt es bei diesen polytheistischen Göttern Geschichten auch Veränderungen mit der Zeit, was sozusagen wieder etwas über die jeweilige Gesellschaft aussagt. So, das wäre das Abschlussbild 1500. Vor Christus, also kommen die Indo-Europäer, spalten die sich von den Iranern und ein Teil geht also nach Süden in den Iran, also Persien, und der andere Teil geht weiter in den Osten in dieses Fünfstromland, also in den Zulauf zum Indus. Und das zieht sich dann über mehrere Jahrhunderte, also fast 1000 Jahre müsste man sagen, bis sie langsam sich also in Nordindien bis in die Ganges-Ebene hinein ausgebreitet haben. Und dort sind wir dann nach 1000 Jahren, sind dann die kleinen Königreiche, müsste man sagen, wo also der Buddha geboren wurde und wo er dann auch gehandelt hat. Und ja, also das schauen wir uns dann noch genauer an. Also jetzt erstmal so die Grundlagen. Ja.